Werte Bildungsträger, es ist wieder soweit. Bauer und ich essen Kuchen und trinken Kaffee.
Wasser.
Es läuft immer darauf hinaus. Ich weiß nicht, ob dieser Podcast gut ist für unsere figürliche Entwicklung sozusagen.
Also bitte.
Bei Herrn Bauer mache ich mir weniger Freude. Wir möchten reden über Highboards, haben wir uns heute ausgedacht. Und das wollten wir eigentlich schon vor einer Stunde tun. Und dann kamen die Schwierigkeiten des Lebens dazwischen. Wir wollten in mein Büro, da wurde gerade der Boden von Handwerkern gegossen, die haben den Schlüssel mitgenommen, weil die morgen weitermachen müssen. Alles ging nicht so, aber jetzt haben wir es doch geschafft, nicht ganz so gut vorbereitet wie sonst. Sind wir sonst gut vorbereitet, doch, ne?
Nicht ganz so schlecht vorbereitet wie sonst.
Ach so, oder so, oh, so rum, genau. Wir konnten noch, dank moderner Technik, an einige Infos rankommen.
Dank der Apfelwolke konnte diese Folge gerettet werden.
Genau, sie konnte gerettet werden. Ich freue mich ja schon auf die erste Folge, weil ich freue mich sehr auf mein Büro, weil daneben in dem zweiten Raum baue ich den Ice Room. Da wird gerade sozusagen, da werden die Böden gegossen und die Abflüsse gelegt, damit wir dann demnächst damit viel Wasser arbeiten können.
Dann gibt es alle 10 Minuten Klickeradons. Dann
freue ich mich, wenn wir direkt aus dem Ice Room sozusagen senden.
Da machen wir eine Sonderfolge über Eis.
Das ist doch genau, perfekt. Weil da wird dann immer so im Hintergrund eine der 4 oder 5 Hoshisakis wird immer schmeißen.
Das wird dann, heißt das nicht werfen, wie bei Wildsau?
Ja, ich weiß, will das jetzt auch nicht. Aber wir haben dann, nachdem wir nicht wussten, wo wir hingehen sollten, haben wir uns entschieden, in die Winchester Bar zu gehen.
Wir sitzen jetzt hier schön im Rot-Gold.
Genau, es strahlt uns rot an. Ich finde, das Winchester-Gewehr passt auch so ein bisschen zum Thema Highboards, zumindest zur Heritage. Mhm. Es ist ein bisschen hallig noch. Wir sind noch nicht, also ich finde es so, die Wärme fehlt noch.
Es fehlt die menschliche Wärme, auch die Gäste.
Genau, das fehlt hier noch. Ich weiß nicht, wie sich das demnächst auf dem Aufnahmegerät anhört. Und es könnte sein, dass 1-2 Nebengeräusche durch diese Scheibe, weil die ist direkt an der Straße gelegen und eben lief schon eine Gruppe Kinder lang. Nicht, dass sie das irritiert. Aber wir fangen jetzt an.
Kinder weisen mir dann freundlich darauf hin, dass es hier um Alkohol geht und sie bitte nicht zuhören dürfen.
Genau. Genau. Sie sollen nicht weiter stören. Ja. Hier unterhalten sich Erwachsene.
Ruhig. Genau. Das ist in die Jungen am Abend.
Wir möchten über Highboards reden.
Und dazu wäre vielleicht die erste Frage dann schon mal, was sind eigentlich Highboards?
Frag Herr Meier, Herrn Bauer. Kommt da zurückgegeben.
Also.
Können wir da Kaffee trinken?
Highballs sind ein Mischgetränk, aus einer Spirituose, einem harten Alkohol, also und einem Filler, der. Und jetzt ist die Frage, muss er sprudeln? Ja, nein. Und was macht den Highball sonst noch aus? Denn eigentlich ist ein Highball erstmal ein Longdrink. Und was unterscheidet jetzt speziell den Highball von anderen Longdrinks? Was ich übrigens ganz lustig fand, was ich jetzt ein bisschen so im Rahmen der Vorbereitung dieser Folge herausgefunden habe, ist, dass das Wort Longdrink zumindest oder vielleicht das Konzept aus Finnland kommt.
Oh, ich nehme dort, das wusste ich nicht. Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, die Olympischen Winterspiele waren das 1952 oder so. Aber Finnland hatte diese relativ strikten Alkoholgesetze. Die hatten ja auch lange Prohibition und als die aufgehoben wurde, gab es dann so einen Kompromiss zwischen jeder darf saufen, wie viel er will und es gibt Prohibition. Und das sind diese sogenannten Alkoholläden.
Er hat trinken gesagt. Er hat trinken.
Nein, ich habe in Finnland schon bewusst saufen gesagt, okay, weil es in Finnland ist es sehr, sehr dunkel. Wer in Hamburg wohnt, kann sich das vielleicht vorstellen, das mal 20 okay. Oder so. Und deshalb gibt es da diese Alkoholläden, wo alles, ich glaube, über 5% Alkoholgehalt verkauft wird.
Das ist auch in Schweden so, genau.
Genau. Ja. Und dann waren halt die Olympischen Spiele und da hat man sich dann so gesagt, naja, wenn jetzt die ganzen Leute aus dem Ausland kommen, dann können die nämlich sagen, ja nee, hier gibt es halt nichts zu trinken in Finnland, dann müsst ihr halt irgendwie nochmal einen Kilometer weiter zum Alkohol gehen. Und dann hat man diese Longdrinks erfunden. Das war am Anfang, glaube ich, ein Gin Tonic und irgendwas sehr Fruchtiges. Und die wurden dann so fertig gemischt in Gefäßen schon angeboten, auch im Supermarkt.
Herr Bauer, ich bin begeistert. Das kann ich nicht.
Das kann ich auch nicht.
Die Geschichte passt so perfekt in meine Präsentation, die ich über Highboards hier. Kann ich da mal eine Quelle bekommen?
Ja,
einmal
natürlich die englische Wikipedia, die deutsche hat dazu leider gar nichts. Und,
ich bin ja kein Freund der Wikipedia. Gibt's was für Vertrauenswürdiges?
Es gibt ansonsten nur die Geschichte von dem Hersteller dieses Longdrinks. Und zwar ist das die bekannte finnische Drinkmarke Hartwall. Die machen
das ziemlich sehr bekannt.
Also wer mal in Finnland war, hat sie nicht übersehen. Die machen auch Cider und so einen Kram.
Okay.
Und die haben auf ihrer Seite nochmal die History. Genau. During the 1952 Olympic Games, the iconic Finnish mix Hartwall Original Long Drink was first served to Olympic tourists. Und mittlerweile ist es in Dosen zu verkaufen mit dem großen Aufschrift Original, was ich sehr lustig finde.
Ich sehe es gerade.
Ne? Toll.
Okay.
Wunderschön.
Also, dein Opener hat mich gefreut, weil da die typischen Fehler drin waren, was Highboards angeht. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Also, so das, was ich immer versuche, jetzt sozusagen seit 2 Jahren missionarisch um das Volk zu
bringen. Ja, ich habe mich wirklich gefragt. Also man findet irgendwie so, ja okay, Schumann sagt, Longdrinks müssen so und so sein. Also, aber
ich möchte vorwegstellen, Schumann sagt nie was falsch. Er ist der Gott. Ja,
genau. Das möchte ich nicht kritisieren. Also, nur zu Longdrinks, dass sie mindestens, glaube ich, 16 Cl haben müssen. Und naja, 16 Cl Spirituose kriegt man vielleicht hier, aber den meisten war es nicht. Also das hat Dinge mit Fille. Aber im Highball gab es viele unterschiedliche Meinungen. Wie viele Komponenten sind das? Wie sind die zusammengesetzt? Was unterscheidet das?
Also wir haben ja vor über 2 Jahren eine neue Bar in Hamburg geöffnet, die Boilermann Bar.
Ich höre davon.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir über Highball drin. Wir gucken mal, entweder reden wir nachher noch ein bisschen über Boilermann oder es wird eine Sonderfolge, das entscheiden wir ja alle im Menü. Aber kurz um die Boilermann Bar. Mit dieser Bar wollte ich ein neues Konzept an den Mann bringen.
Nämlich Getränke für Geld.
Oh, das ist nicht neu, das versuche ich sogar im Lüdio auch und das nach 7 Jahren klappt das auch eigentlich. Wobei ich vorher übrigens auch schon Geld gekostet, weil nicht genug Leute schon an so hohe Kosten. Aber die Idee war zu sagen, ich wollte was, da ich nur das Lüdio hatte und wie gesagt vor ungefähr 3 Jahren oder im Mai, 2,5 Jahren ungefähr, das war dann im Mai, ja, vor 2,5 Jahren habe ich zufällig eine Pizza gegessen, früher hieß das noch Eberhards, war eine kleine Bar, die gab es nicht mal ein Jahr. Und der derzeitige Besitzer, das war Nico, den ich sehr gut kenne und wir kennen schon lange und auch gut. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch und wir unterhielten uns über das Business. Und irgendwie deutete sich an, dass er dachte, ach Mensch, vielleicht will ich es Eberhard auch verkaufen. Er hatte, wie gesagt, das Eberhards hatte einen Angestellten, einen ehemaligen Barkeeper von uns, Marcel Baumann. Der hat mit ihm die Bar, es war sein Angestellter, der hat die Bar eröffnet und für ihn. Und die haben da dieses Eberhards probiert und ich war da gerne und fand es auch toll. Das war so Konzept Classic Bar. Also hatte, ich sag mal, so ein paar Parallelen zum Le Lyon. Es war übrigens sehr klassisch, die Tür war zu, man musste klingeln und so. War alles okay. Und ich bin da gerne hingegangen. War auch, fand ich immer so, das war auch schon ein kleiner Industrie-Hangout, so ab und zu. Man traf sich dann mal montagsabends oder so. Das war also nicht schlecht. Aber irgendwie sagte mir plötzlich der Inhaber, sagte, du, eigentlich will ich es verkaufen, werde vorher schon das Restaurant, man hört die Busse fahren, Entschuldigung. Wir sind am Fenster, wie gesagt.
Wie mittendrin.
Genau, mittendrin hier in Hamburg. Wir sind, er hat mir gesagt, ich will es verkaufen vielleicht, weil er hatte seinerzeit schon, er hat ein Restaurant betrieben, das 211 und daneben gab es die Bar 211 und das war der Elbendorfer Weg 211 und das Restaurant hat er schon verkauft an eine Pizzeria, das hieß Alvolo und das lief auch gut, weil er wollte sich so ein bisschen aus der Gastro zurückziehen. Ein bisschen älter, hatte jetzt Family, hatte viele andere oder macht viele andere Geschäfte, Immobilien und so weiter und eigentlich hat er gesagt, du, ich brauche vielleicht keine Gastro mehr, weil Gastro ist natürlich, gerade wenn es klein und ich sag mal charmant ist, man muss da so ein bisschen Auge drauf haben und sich darum kümmern oder die guten Leute haben.
Arbeitsintensiv.
Ja. Und irgendwie, wir kamen so, und dann bin ich so mit diesem, beim Cappuccino weggegangen und denke, er will es verkaufen. Das hat er gerade gesagt, irgendwie, so hintenrum.
Der Brot.
Vielleicht will ich es verkaufen. Und da hat es gebrodelt, weil diese Location, Emdorf 211, ist ein bisschen legendär für mich, weil ich habe das seriöse Trinken angefangen. Bei Herrn Eberhard seinerzeit, ist die Bar von Herrn Eberhard, hieß Old Fashioned Bar. Und ich bin da 1900, bin mir nicht ganz sicher, ich meine, es müsste noch 95 oder 96 reingestrumpelt das erste Mal. Auf Empfehlung meines damaligen Barchefs vom Hotel, der sagte mal, sie können, also es gibt 2 gute Bars in Hamburg, die Harry's New York Bar und also außerhalb von Hotels, die fanden natürlich auch alle gut, aber so freie Bars, und zwar die Harry's New York Bar und das war die.
Freie Bars?
Ja. Das war was ganz für Hotelbarkeeper, so mal Bar und Hotel. Ja, es gibt so ein paar, aber eigentlich kann man das nicht ernst nehmen.
Der Bar ohne Hotel,
Das war ja Ulrich, das habe ich sehr gemocht. Und Herr Ulrich hat mir seinerzeit empfohlen, die Harry's New York Bar, da war ich dann auch, den Peter Kalmer gut kennengelernt. Der war da seinerzeit der Chef. Und dann bin ich irgendwann mal in die Old Fashioned Bar. Es wirkte noch so ein bisschen mystischer, weil Tür so, also ich weiß gar nicht, wie man klingeln musste. Ich glaube, man muss da klingeln. Bin mir gar nicht sicher.
Ich habe jedenfalls beim Boilermann auch zuerst geklingelt.
Ja, das war, weil die alte Klingel noch dran ist, von dem
Hart. Das war sehr nach Klingel einladen.
Ja. Auf jeden Fall haben wir dann, bin ich dann ins... Damals zu Herrn Eberhard gegangen, das wären wahrscheinlich auch noch 8 Sonderfolgen Bildungsträger, was man da sonst gemacht hat. Das war also eine legendäre Bar, ganz klein, mit einem älteren Bartender, Herrn Eberhard, Achim F. Eberhard. Legendäre Abende. Ich bin da 1-2 Mal die Woche wirklich regelmäßig hingegangen, habe all mein Trinkgeld wortwörtlich da vertrunken. Wie sich also aufgeteilt zwischen Harry's New York Bar und Herrn Eberhard. Ich glaube, Herr Eberhard hat ein bisschen gewonnen, weil die Abende da waren ein bisschen intensiver. Und ich muss fairerweise sagen, was ich überhaupt nicht schlimm fand, Herr Eberhard... Was mir sehr imponiert hat, war halt nie ein Mann, der sich anbiederte. Also auch wenn man der ja, der hat nicht gern, also der hat schon mal einen ausgegeben, wenn man viel konsumiert hat und ihn dann auch eingeladen hat. Das war so ein sehr cooles Spiel. Ich war zum Beispiel in der Harrison York bei Peter Kalweit. Wir haben uns super verstanden, aber da war so ein bisschen der Deal. Über die Zeit kannten wir uns, ich hatte immer sehr viel Interesse, habe in den ruhigen Abenden mal ein bisschen gefragt, ohne zu nerven. Und er wusste, ich bin der Auszubildende aus dem Hotel, und er hat immer so ein bisschen gemacht, okay, der Junge kann nicht so viel, gib mal, was du kannst. Also in der Old Fashion war das immer eine harte Schule, da hatte man dann auch schon mal plötzlich Ränge von 200 Mark, 300 Mark, und da ich meine, das war das erstmal fast vierstellig in der Bar, vierstellig kam dann danach, aber wow. Ich habe dann mal so 900 irgendwas geschafft mit zwei Leuten.
Wie lange wart ihr da?
Den ganzen Abend.
Ganze Abend.
Da gab es noch was zu essen und ein paar Zigarren, okay. Und dann zwischen Champagner. Und dann, das Schlimme war bei der Old Fashion war immer, wenn die Gläser klein wurden. Das waren so entweder pure Rums oder irgendwas so angemixt, so ein bisschen, so Alkohol mit ein bisschen. Mhm. Das wurde teuer, aber auch gut. Also das war dann, da war man in 20 Mark plus Bereich und dann ging es schnell. Also der hat seinerzeit schon Preise genommen. Mhm. Die mich heute auch noch beeindrucken. Also fand ich gut.
Das kann
ich
fertig.
Das war absolut. War seinerzeit die, wie gesagt, in der Harris New York Bar, es war toll mit dem Team, aber da hatte ich so ein bisschen den Bonus, dass ich sag mal, immer so einen kleinen, nicht Mitarbeiterrabatt, aber viel Trinker oder interessierten Rabatt bekommen habe. Was ich natürlich auch geschätzt habe.
Mengenrabatt.
Also ich mochte beide Arten. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was jetzt besser war. Also ohne Peters und Herr Prinz und der Großzügigkeit des Teams vom Harris New York Bar wäre es natürlich auch schlecht gewesen. Hätte ich mir das nicht leisten können. Das war ja auch für die Insta, die hatten auch schon sehr. Also die beiden Bars standen noch preislich exzeptionell über allem anderen. Das war das erste Mal in den Auftrag. Naja, auf jeden Fall sollte ich dann diese Bar kaufen, und es ging darum, dass wir, oder ich wollte sie kaufen mit dieser Geschichte irgendwie. Und das Lustige war, mein jetziger Kompagnon Rainer Wendt und ich, wir haben auch immer schon in der Old Fashion Bar getrunken. Mhm. Also war es jetzt gar nicht so schwer, ihn zu überzeugen zu sein.
Wir müssen die Bar
nicht noch, ne.
Also war gut.
Haben wir ihn gleich sozusagen, war er gleich auf meiner Seite. Und diese Bar hat, wie gesagt, war mystisch für uns, die Adresse. Es war dann ja schon, ja, 2000 zugemacht. Also im 1.1.2000 war plötzlich die Bar zu. Alle standen jetzt von überrascht. Wir hatten uns alle so, für den 4. Januar verabredet, weil der hatte immer über die Feiertage zu. Und machte dann irgendwie am 3., 4., 5. wieder auf. Und wir hatten uns alle verabredet mit den Stammgästen auf den ersten Montag. Und das hat jetzt niemandem gesagt. Es war alles abgebaut, leer. Also, hä? Was ist denn gut? Und er hat nie viel privat geredet, also über privat. Er hat viel geredet und toll, aber nie über Sachen, die eigentlich kein anderer was angehen. Irgendwie fand ich das auch beeindruckend. Auf jeden Fall war dann diese Bar zu, und dann kam das, ich weiß nicht, ob dann schon das 2.11 kam, das lief sehr lange. Vielleicht war dazwischen, ich glaube, es war gleich das 2.11. Und dann kam die Eberhards Bar, geht jetzt nur 9 Monate, glaube ich, geschafft, und dann, wie gesagt, wurde uns das angeboten. Und dann haben wir relativ kurz überlegt und ein bisschen verhandelt, und dann haben wir das so im gegenseitigen Einvernehmen auch mit Nico, der uns da sehr entgegengekommen ist, haben wir das übernommen.
Mhm. Und jetzt gibt es dort eben die Boilerman Bar.
Die Boilerman Bar, und der Untertitel ist Highballs and Music.
Sehr gut.
Deswegen passt die Geschichte jetzt zu dem Thema Highballs, und deswegen habe ich mich eigentlich eher intensiv mit dem Thema Highballs beschäftigt. Ich hatte das immer schon so ein bisschen seit ein paar Jahren in der Hinterhand, weil ich habe eine Zeit lang für die Eismaschinenhersteller Hoshizaki habe ich so Messen gemacht. Mhm. Und die haben eine spezielle Eisballmaschine.
Ja.
Die hat mich sehr fasziniert, weil ich habe einfach gesehen auf den Messen, dass wie die Gäste, wenn man so Longdrinks serviert, ganz schlichte Drinks, wo man diese Bälle so sieht, wie die wirklich stehen bleiben. Und was ist das denn? Mhm. Das Lustige war, dass die ganzen Bartender-Kollegen die Maschine dumm fanden. Weil die kannten, also mal aus YouTube und Funk und Fernsehen und von irgendwelchen Reisen, jetzt war so in der Bartenderwelt gerade der Iceball berühmt. Das waren also die Japaner, die irgendwie und
so
irgendwie mit dem Handwinkel, genau, pro dann, also wer es konnte, in 2 Minuten, 1 Minute oder nicht mal, und die meisten brauchen dann 10, und die halt sozusagen per Hand aus einem kleinen Eisblock einen Eisball machen, der dann genau so einen Tumbler passt. Der hat natürlich einen viel größeren Durchmesser, so ich sag mal 5, 6, 7, 8 Zentimeter.
Ja.
Je nachdem.
Aber dauert halt auch 2 Minuten.
Dauert auch, wie gesagt. Ist alles toll. Ich finde das toll. Ich finde es toll, wie das in Japan machen.
Ja.
Nur, wenn man dann auf diesen Messen, dann kam auch Barkeeper und hat ihnen diesen Ball gezeigt, alle waren so, ja, der ist ja doof. Das reicht ja gar nicht für Old Fashioned. Ich dachte dann immer, ja, aber. Mhm. Also, das ist ja okay, dass das halt nicht so ist wie ein japanischer
Eis. Es gibt ja auch nicht nur Old Fashioned.
Aber guck mal, wie die Leute, einfache Menschen von der Straße, ganz gewöhnliche Trinker, einfach stehen bleiben und sagen, oh, was ist das denn? Und die das toll finden. Und wie ich dann damit auch so ein, weil der Effekt bei einem Eisball, also diese Eisbälle von Hoshizaki sind 4,5 Zentimeter. Mhm. Im Durchmesser, im Vergleich zum Eiswürfel natürlich schon, er ist deutlich größer. wenn man ihn nochmal richtig einfriert, hat er halt einfach, es dauert, ne? Er schmilzt nicht so schnell. Das heißt, ich kann einen ganz einfachen Long Drink, einen Gin Tonic oder sowas, damit schon aufwerten. Das ist ein anderer Service, wenn ich das richtig präsentiere, im richtigen Glas, was schön schlank ist, wo wieder so einer auf dem anderen ruht, wirkt das schon und hat auch geschmacklich, finde ich, einen Vorteil, weil es nicht so verwässert. Und mich hat diese Idee fasziniert und deswegen habe ich seinerzeit schon, weil das Thema natürlich wir nennen und deswegen am Anfang sagte ich, schön, dass du es gesagt hast, Highballs sind Longdrinks, da würde ich heute widersprechen.
Okay.
Massiv. unter Bildungstrinkern.
Ja.
Aber ich habe das, früher stand auf unserer Barkarte im Menü auch Highballs. Wir nennen das jetzt Longdrinks, weil Highballs stimmt nicht, was wir hier servieren. Den Gin Tonic, wie wir ihn servieren, ist ein Longdrink.
Dann würde ich ja jetzt ja fast anfangen zu spekulieren bald.
Ja. Also, sprich ruhig mal. Ja. Wie wir ihn im Boilerman servieren, ist ein Highball.
Ja.
Man kann auch nicht sagen, ein Gin Tonic ist ein Highball oder ein Longdrink. Das kommt doch an, wie ich ihn serviere.
Siehst du, das müssen wir irgendwo aufschreiben, es zitieren können und dann eine Referenz in Wikipedia haben, die genau das nämlich mehrfach behauptet, wo ich auch schon so ein bisschen skeptisch bin. Naja.
Ja, wie gesagt, Wikipedia.
Naja, klar.
Ja.
Aber
ich bin nicht so für Schwarmintelligenz, ich bin mehr für Einzelintelligenz.
Egal. Was war nochmal das Gegenteil? Ach so, Herdenintelligenz, richtig.
Keine Ahnung. Wie heißt das, Herden?
Das, ja, nein.
Auf jeden Fall, dass weil einer vorläuft und alle hinterher. Ja. Okay, das finde ich jetzt auch nicht. Das finde ich auch uncool. Okay.
Aber die Wikipedia hat Hagen gebannt, ja?
Bitte?
Die Wikipedia hat Hagen gebannt.
Deswegen, mein Freund Hagen, seitdem der hier gebannt ist, ist Wikipedia ein Mittelklasseverein mit wenig Humor.
Und das hat Wikipedia auf jeden Fall deutlich abgewertet.
Das meine ich. Also seitdem, es war vorher schon uncool, jetzt ist es halt richtig uncool. Egal. Longdrinks, Highballs.
Ja.
Longdrinks. So, und ich hatte, wie gesagt, für diese Eismaschinengeschichte immer schon mal geguckt, weil natürlich zu diesem Wort Highball, was ich seinerzeit auch falsch verwendet habe.
Ja.
Allein das, die Thematik Board passt natürlich zu Eisborn und da war ja so eine Verbindung. Und ich hatte schon mal geguckt, weil ich dachte, vielleicht kann ich hier mal dem einen oder anderen Eismaschinenhersteller ein teures Konzept verkaufen oder ich habe mich schon mal schlau gemacht. Ist dann gar nicht dazu gekommen, lag aber in der Schublade. So der Ansatz. Also ich dachte, Mensch, eigentlich ist das was anderes. Weil ich hatte dann für diese neue Bar brauchte ich jetzt, ich wollte ein neues Konzept machen und die Antriebsfeder war zum einen, ich wollte nicht das gleiche machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Le Lion, das ist jetzt 2,5 Jahre her, also sprich 5,5, 4 Jahre hat das Le Lion gedauert, ungefähr um wirtschaftlich erfolgreich zu oder unabhängig zu werden. Das heißt, ich war jetzt gerade zu seiner Zeit, war ich so 1 Jahr aus der, oder 1,5 Jahre aus der anstrengenden Zeit raus, wir haben mal einen Plus gemacht, die Bank hat auch nicht mehr jeden Tag angerufen.
Hallo, gibt es Sie noch? Sind Sie noch im Lande, Herr Mayer?
Ja, sowas. Es entspannt ja irgendwann auch das Leben. Und also habe ich mir gedacht, okay, ich möchte einmal ein Konzept, ein anderes Konzept, weil ich gemerkt habe, dass dieses Classic-Bar-Konzept einfach sehr lange dauert. Und ich finde es toll, dass wir das durchgezogen haben. Aber ich muss es mir in der gleichen Stadt vielleicht im Moment nicht zweimal in Anführungsstrichen beweisen. Weil in der einen Location habe ich es jetzt schon sozusagen etabliert. Ich glaube, dass es sehr lange dauert. Und ich finde es auch komisch, irgendwie
das zweimal zu
machen. Also irgendwie ich selber, ne, der Außenstehende sagt vielleicht, Hamburg ist ja eine Großstadt, die zweitgrößte Deutschlands. Wir, die hier wohnen, sagen, na, so groß ist das nicht.
Also, vor allem, wenn man sieht, die Boilerman Bar ist jetzt was, 15 Minuten mit dem Bus weg oder mit dem Taxi irgendwie 8 oder.
Ja.
Also ja.
Zum anderen mag ich diese Idee mit Konzepten zu spielen. Es gibt einmal das Konzept Le Lion, was toll ist und irgendwie gefestigt und in sich geschlossen. Man justiert es über die Jahre ein bisschen immer wieder, weil jedes Jahr die Bar verändert sich und man macht hier vielleicht noch was Neues rein. Oder aber eigentlich gibt es so ein Wertegerüst oder so eine Idee, wie eine Classic Bar oder wie das Le Lion sein soll.
Und dann kann man sich auch nur so weit bewegen.
Es ist genau. Keine Classic Bar. Ich finde, man muss sich auch mal ein bisschen bewegen, weil sonst wird das irgendwann, fällt man so hinten rüber, also in den Köpfen der Gäste, weil es vielleicht auch langweilig wird.
Man gar nicht aber irgendwann ist ja noch keine Classic Bar mehr.
Genau, also man, ich muss jetzt nicht jedem Trend hinterher rennen. Es mag jetzt gerade Gin so ein Trend, wo ich immer schmunzeln muss, weil wir haben immer schon viel Gin gehabt. Ja. Das ist jetzt einfach so. Das Lustige ist, wenn jetzt die ganzen anderen trendgerechten Menschen irgendwie sagen, Gin kannst du gar nicht mehr machen, das ist mir ganz egal, das machen wir weiterhin, weil das immer so war. Gin wird ja einfach immer die Nummer 1 oder das Whisky ist auch stark, Rum ist auch, aber eine der stärksten Spirituosen bleiben, weil das ist halt bei einer Classic Bar. Ist es einfach so, dass viel Gin gemixt wird, weil die meisten Classics oft auf Gin-Basis sind und ich es auch toll finde. Also wir jagen jetzt keinen Trend hinterher. Also, finde ich jetzt eh schwierig. Egal, anderes Thema. Ging ums Konzept und ich wollte gerne sagen, ich würde gerne einfach was anderes machen. Ich würde auch gerne mir was Neues überlegen. Ich würde gerne einfach mal, nicht nur, ich kann nicht nur Classic Bar, wir können auch was anderes. Das macht mir Spaß.
Das ist ja auch recht ungewöhnlich. Also Highballs sind ja nicht irgendwie so das klassische Barkonzept.
Und jetzt kam, genau, jetzt kam so das eine oder das andere zusammen zu sagen, okay, wir haben das Million, wir wollen mal was anderes machen. Ich will aber auch echt schneller Geld verdienen. Mhm. Oder zumindest will ich nicht so lange Geld verlieren. Wenn wir uns darauf einigen, können wir schon happy. Wenn ich irgendwie noch nicht 4,5 Jahre lang schwarze, rote Zahlen schreibe, sondern vielleicht nur eins. Und dann kam hinzu, ich musste natürlich dem, der Boilermann war sozusagen das Interieur abkaufen, also mit dem Mikro. Und die hatten das nun gerade erst vor, ich sag mal, einem Jahr knapp sehr hochwertig und eigentlich ganz gut renoviert. Und jetzt wäre es ja, ich musste denen das natürlich bezahlen. Mhm. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten zu sagen, ich kann alles rausreißen, weil ich eine eigene Idee im Kopf habe.
Ja.
Das war ja hier im Lyon so, da war eine alte Versicherung, das stand leer, wir konnten alles neu machen, das merkt man dann leider auch in den Entstehungskosten. Mhm. Oder man sagt, wir machen das anders. Wir gucken mal, was ist und überlegen uns und gucken, wie wir das so zusammenbringen. Also wenn wir sagen, also wir geben das Geld da aus, wo es wichtig ist, aber lass uns das doch so, wenn es cool ist, wenn es passt, lass uns doch mal nicht so viel, lass uns doch nicht rausreißen, wir lassen drin.
Das macht ja total viel Sinn.
Jetzt das macht nur Sinn. Unter. Nee, finde ich total. Also ich finde das auch total. Also manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich so Konzepte sehe, die dann so wie rein, raus und der nächste kommt und wieder alles raus.
Diese Pop-Up-Dinger, ne? Ganz toll.
Ja, Pop-Up ist leider, das ist ja die Konstruktion. Diese Bar ja auch.
Naja, ja, aber.
Also die Winchester Bar, in der wir jetzt sitzen, die ist ja sozusagen der Vorläufer von der die bald kommt, weil diese wird nach einigen Monaten wieder sozusagen wird rausgerissen und dann steht hier eine Treppe in diesem Raum.
Ja, wobei das hier ist ein Raum von was? 3x7 Meter oder so?
Wenn wir großzügig aufrunden, ja.
Ja.
Ja, doch.
Ja.
Oh, es könnten, ja, vielleicht hat er aber auch recht.
So rund 20 Quadratmeter.
Augenmaß, nicht schlecht, ja.
Weil ich meine, ist ja auch schon mal eine andere Nummer als so eine ganze Bar neu eins. Also eine, so eine ganze, ganze Bar in eins.
Ja, wir haben, auf jeden Fall haben wir dann, so, das war die Idee und dann, war natürlich eine, der Standardüberlegung ist natürlich, man sagt, ja, wenn wir schnell Geld verdienen wollen, machen wir eine Longdrinkbar.
Ja.
Also das ist jetzt so.
Longdrink.
Immer so. Das fand ich nur, also Longdrinks, wie gesagt, fand ich, hört sich sehr unsexy an, ist uncool, ist irgendwie, das schockt mich.
Muss man halt auch nicht wirklich machen.
Ja, und natürlich muss ich auch irgendwas machen, es geht um Qualität, ich muss irgendwas machen, wo ich irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal habe, was andere vielleicht auch nicht kopieren, aber ich meine, Boilermann Bar wird zum Glück jetzt schon fleißig kopiert, es gibt jetzt schon ein paar mehr, die das genauso machen. Aber ich glaube wirklich, stur und fest behaupten zu können, die Boilermann Bar hat den Highball ausgegraben, nicht nur national, auch international. Und seit 2 Jahren gibt es dieses Wort vor, also häufiger wieder, es wird jetzt wieder viel von Highballs geredet, es gibt viele Karten, die wieder Highballs schreiben und nach sickert auch dieses Verständnis von Highballs durch, was wir sozusagen erforscht haben ein bisschen und wo man sagt, okay, ein Highball ist nicht ein Longdrink und das wird nach und nach so ein bisschen verstanden.
Da wäre ich auch nachher mal gespannt, ich habe mir auch so ein paar Dinge rausgeholt von anderen Bars, die halt so Longdrinks und Highballs behaupten zu haben, reinterpretiert haben, auch solche Sachen wie Employees Only und so. Die haben schöne Drinks, aber die Frage wäre halt, ob man das Longdrink oder als Highball bezeichnen will.
Naja, okay, grundsätzlich würde ich sagen, sollte man bei solchen Begrifflichkeiten nie dogmatisch sein, weil ich glaube, so ein Begriff...
Also es gibt da keine Glaubenskriege, wo irgendwie die Longballer.
Die Longballer.
Wo die Highballer gegen die Longdrinker zu Felde ziehen.
Also das mache ich natürlich.
Sich auch stimmt.
So Gangs of New York,
ja,
also, wenn
genau.
Wir mal so, ja doch,
das jetzt
das Plan, Herr Busch und ich schon.
Also, Schlagfeld, okay.
Das klar. Ich glaube zum einen, wie bei vielen Sachen, so ein Drink entwickelt sich. Es ist ganz selten, dass jemand sagt, der ist genau so.
Ja.
Das war das Datum, an dem Tag ist entstanden. So ist das Rezept fertig.
Henceforth, you shall be known as Highball.
Genau.
Ja, ist klar.
Und jetzt, es ist ja sogar so, wir reden hier ja gar nicht nur über einen einzelnen Drink, sondern über eine Kategorie.
Ja.
Da ist also noch mehr die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Kategorie über Jahre entwickelt hat.
Jetzt will ich aber halt doch mal wissen, was genau hebt diese Kategorie denn jetzt von den Longdrinks insgesamt ab?
Ja, ja.
Ich meine, Spekulation wäre halt, ne, was ist die Mischung? Ist es der Unterschied, dass es nur ein Dings, einen Filler gibt? Oder ist es das Glas, woher lustig, ne? Highball-Glas? Wird definiert, wird beschrieben als, ist es größer als ein Old-Fashioned-Glas und kleiner als ein Collins-Glas? Und, so. Und Collins ist ein Highball, oder?
Das stimmt nicht.
Kann das ein Longdrink?
Würde ich gerne.
Ja, okay.
Also.
Umgekehrt wäre ja verwirrend, aber.
Wenn man mich fragt, wenn man sagt, Maya, was ist ein Highball?
Ist es, weil er gerührt wird und nie geschüttelt? Oder ist es das Eis? Oder?
Also ich würde sagen, ein Highball ist abhängig, ganz wichtig, ist die Glasgröße. Das Glas, in dem ich das serviere, ja, sozusagen die Gesamtmenge des Glases. Das kann jetzt sicherlich in der Darreichenform ein bisschen unterschiedlich sein, aber eigentlich haben alle alten Bücher, die ich gefunden habe, aus der guten alten Highball-Zeit, haben eine Größe von 7 bis 8 Unzen. Das sind um die 20 bis 24 cl. Ein Collins-Glas ist in der Regel das, was du gerade in der Hand hast. Das ist 30 plus cl, weil ein Collins galt früher so als das galt auch in der Zeit, als das größte Bar, das größte Glas in der Bar.
Ja.
Das ist halt immer ein sehr langer Drink. Und der hat immer 30 plus cl. Also 10 Unzen, 9 Unzen, 11 Unzen, 12 Unzen. Zum Schluss waren es 12, am Anfang waren es so 9 Unzen. Die Leser wechseln natürlich von Buch zu Buch. Es gibt nicht alle Bücher haben Glasgrößen in ihrem Register, aber es gibt einige, die das haben. Die sind natürlich in diesem Fall ganz hilfreiche Kandidaten, weil lustigerweise findet man in allen Büchern immer dieses Highball-Glas beschrieben. Und es hat eigentlich immer, also es stimmt genau, es hat immer 7 oder 8 Unzen. Und es steht immer von, ich habe hier ein paar Bilder, zum Beispiel, es gibt ein, wenn ich es jetzt gut vorbereitet hatte, hier ist das, Eberhard, hier ist zum Beispiel was ganz Tolles, das ist ein Buch von Herrn Straub, hier sieht man zum Beispiel, das ist das Highball-Glas. Es ist also wirklich, die sind schon klein, das ist Collins, Long, also Longdrink nicht, das ist, ich weiß nicht, wie sie das nennen, aber sind immer eher, ein Highball-Glas ist in vielen Bildern, ich habe hier noch von mir, sieht aus wie ein zu groß geratener Tumbler. Also schon ein bisschen, also nicht jetzt so breit, sondern aber es ist ein bisschen höher als ein Tumbler in vielen Büchern.
Ja.
Aber es ist halt kleiner als
ein Tumbler. Aber es ist auch nicht so schwarz.
Ja, doch, es ist meist ein bisschen hübsch. Und hier ist zum Beispiel, Moment, das ist nicht. Da, jetzt gucken wir mal, wo steht hier? Highball Nummer 12. Hier,
12?
Da.
Okay.
Also schmal und klein. Nummer 10 daneben ist Tom Collins Glas, also das Collins Glas ist 10.
Ach so, das
und
ist
13 ist dann zum Beispiel das Old Fashioned. Ja. Das ist ein bisschen, aber ein bisschen breiter. Mhm. Also eigentlich ist es ein kleines Collins Glas.
Okay.
Und ich finde wichtig, also wenn wir jetzt über einen klassischen Highball reden, reden wir über erstmal das Glas. Weil es hat nachher was, die Definition für mich eines Highballs hat was mit der Gesamtmenge zu tun.
Okay.
Das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Longdrink, also der wichtige, und einem Highball. Dann geht es darum, dass man sagt, es hat eigentlich immer einen Filler.
Mhm.
Wenn man die Geschichte berücksichtigt, ist das immer ein kohlensäurehaltiger Filler. Bis in die 50er Jahre, 1950, 60 und dann wird es eher alles dunkel und düster und verwässert. Und, also ich sag mal so, die ersten Bücher von Trader Vicks sind die letzten großen Highball-Bücher. Da stehen noch enorm viele Highball-Rezepte drin, die so ein bisschen auf den alten Weg zurückzuführen sind. Und alles, was danach kommt, ab 50er, 60er Jahre, da findet dieser Wechsel statt. Da steht dann irgendwann sowas Lustiges wie "For a Highball, use a Collins Glas." Wo man jetzt mit dem Vorwissen natürlich sagt, nein, mach das nicht!
Das, war nicht
ja. Das findet man aber überall. Und seitdem steht in jedem modernen Barbuch falsch. Ich habe noch keins gefunden von den neuen
Ausgaben. Das jetzt noch auf den Tisch.
Also, ja, habe ich gar nicht. Okay. Ist ja auch toll, also ist ja nicht schlimm, aber an jedem, was neu, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, alle, die in den letzten 5 oder 10 Jahren rausgekommen sind. Und es ist jetzt nicht schlimm, finde ich, weil das hat sich einfach gewechselt in diesen 40er, 50er, 60er Jahren. Seitdem gab es diese, vielleicht dann auch mit den 50er mit dem Worthalber, was du gerade rausgefunden hast aus Finnland.
Longdrink.
Jetzt bin ich selber schon durcheinander, Longdrink. Damit hat es, in dieser Zeit hat es irgendwann gewechselt. Und plötzlich war es das Wort Longdrink vorne.
Ist war schon ein bisschen albern, wenn man sagt, das Glas ist ein Highball und ein Collins Glas und dann machen wir einen Longdrink.
Ja, weil man findet ja viele Gläser, das Wort Highball Glas ist ja schon ganz, man schon gar nicht mehr oft. Das Lustige ist, das Glas, was in der Boilermint war, benutzt und kommt vom Libby, also einem der ältesten Barhersteller der Welt, Barglashersteller.
Und ist gar nicht als Highball Glas.
Und das heißt Highball Glas, natürlich, wissen Sie.
Bitte.
Es gibt so ein tolles Winchester Glas, ich überlege gerade für die Winchester Bar. Es gibt eine tolle, die nehmen die eigentlich gerade aus dem Programm bei Libby, ich muss mal gucken.
Na, dann ausverkaufst doch
immer. Ja, aber dann kriegen sie nicht nach.
Ihr müsst eh nicht lang halten, der Winchester Bar.
Ne? Wir haben noch eine andere demnächst. Egal, auf jeden Fall. das Lustigste, was ich im Nachhinein erst festgestellt habe, weil ich habe da gleich irgendwie 800 Stück bestellt. Und dann muss ich irgendwann nachbestellen, weil es möglicherweise lief sehr gut im Boilermint. Und dann habe ich festgestellt, dass es das günstigste Glas ist, was ich je gekauft habe. Es kostet nämlich irgendwie 90 Cent oder so. Die anderen beiden, der kostet mal 3-4 Euro. Da war ich sehr angetan.
Das ist dieses Konzept.
Genau, dieses Konzept gefällt mir immer besser. Der Highball war sogar das Glas ist günstig. Das ist eine Definition. Es geht einfach um die Glasgröße. Also ein Highball verlangt nach einem Highball-Glas. Das würde ich jetzt umschreiben als ein mittelgroßes Glas.
Also kleiner als ein Longdrink-Glas, als ein
Collins-Glas. Ja, eigentlich ist es wahrscheinlich so groß wie ein Old-Fashioned-Glas.
Nur anders aufgeteilt.
Nur in einer anderen Form. Es hat dieses hohe, schlanke. Eigentlich ist es ein unverschämtes. Dann, wenn wir alle alten Rezepte angucken, gab es immer einen kohlensäurehaltigen Filler. Da haben wir eben sozusagen den Weg verlassen. Der kohlensäurehaltige Filler, das geht so bis in die 50er Jahre, 60er. Und dann gibt es plötzlich solche Sachen wie Screwdriver, also Wodka Orange, und das wird dann auch in diese Kategorie Highball oder Longdrink. Da fängt das an, dass die Begriffe sich auch sozusagen werden gleich benutzt. Aber in allen alten Büchern ist es eigentlich immer Soda. Dann gab es nach relativ kurzer Zeit Ginger Ale.
Große Innovation.
Genau, weil das waren die beiden, also irgendwann gab es ja einfach, ich sag mal, Mineralwasser mit Kohlensäure Flaschen, kleines Soda.
Gab's das war alles so Anfang des 20. Jahrhunderts, ne?
Genau. Und dann kam dieses Ginger Ale dazu. Tonic findet man natürlich extrem selten, richtig auf Flaschen und richtig populär gab es das erst deutlich später. Mhm. Man findet ganz selten Sachen, wo ein Tonic drin steht. Ginger Beer ist, glaube ich, auch eher selten in diesem Zusammenhang bei Longdrinks. Ich habe schon ein, zwei Mal gefunden. Aber das sind eigentlich so die beiden Hauptfüller. Was für einen typischen Highball sozusagen, dann wäre ein kohlensäurehaltiger Filler. Wobei wir das auch selber im Boilerman ein bisschen aufweichen. Natürlich haben wir sowas wie Screwdriver, und über diese Geschichte von den 60ern bis heute, das sind auch schon wieder 50 Jahre, zählen wir sowas mit zu den Longdrinks, bereiten die aber, also jetzt verwechsel ich selber.
Highballs.
Zählen wir sowas zu den Highballs und bereiten das aber dann auch wie einen Highball zu. Und was ist die Zubereitung von Highball? Eigentlich findet man, alle Rezepte sind immer 1 bis 2 Unzen Alkohol.
Und dann Filler drauf. Oder?
Nee, das stimmt nicht. Es geht nämlich nicht, und das ist einer der großen Fehler bei dieser Highball-Longdrink-Diskussion ist, dass Leute sagen, ja, das ist Spirituosen-Filler. Steht ja auch im Cocktail und so. Also, nicht zeigen, ist ja nicht schlimm, das ist jetzt eh nur so eine Nischenecke Highballs. Ist aber nicht richtig. Ein typischer Highball sind Rezepte, wo alles Mögliche drin war. Selbst mit, ganz oft Spirituose, Likör, irgendwas noch und Filler. Also ja, es gibt immer einen Filler. Und es gibt immer eine alkoholische Basis. Oft sind das 2, 3, 4 Zutaten. Ganz früher waren es viel Fortified Wines, also so Wermuts und solche Geschichten und mit Alkohol.
Aber
es gibt auch Rezepte mit Zitronensaft. Genau. Das Einzige, was eigentlich richtig wäre, ist, sie sind immer im Glas zubereitet.
Okay. Also das heißt, entweder sie werden nur drüber geschüttet oder werden auf Griff verrührt.
Genau, meines Wissens nicht geshaked. Es gibt zwei Bücher, wo vielleicht mal drin steht shaked, aber mein Gott, jeder hat doch so als Autor. Also ich finde, wenn dann so zwei rausfahren, aber eigentlich wurden sie immer im Glas zubereitet. Wie gesagt, wenn man die erste Version von Highball, von Trader Vicks Buch, die alte, ich weiß gar nicht, wenn du rauskommst, 46 oder sowas, voll mit Highball-Rezepten, da stehen 100 Stück drin und alle möglichen Zutaten, also tolle Sachen auch, aber halt nicht nur Spirituose und Filler, sondern wirklich bis zu 4, 5 Zutaten. Was allerdings wichtig ist, das findet man in mehreren Quellen und auch bei dieser, die hast du eben mal im Vorfeld erwähnt, die Geschichte von Herrn Duffy, zu der wir gleich kommen, die mal ganz populär ist.
Ja, erwähnt habe ich sie noch nicht.
Das ist ja unsere Vorbereitung. Im Vorfeld.
Ja, ja.
Wie erwähnt, im Vorfeld erwähnt. Was sehr entscheidend ist, sind zwei Sachen, die man wissen sollte. Also wir sind jetzt bei einem mittelgroßen Glas, das so eine schlanke, hohe Form hat, aber nicht so viel Inhalt.
Mindestens eine Spirituose und mindestens einen Filler.
Es hat eine Spirituose und einen Filler. Wobei Spirituose will ich jetzt nicht mal unterschreiben. Es gibt auch welche, die sind nur Fortified Wines mit Filler.
Ja, okay.
Es gibt Alkohol. Irgendwas Alkoholisches und einen Filler. Oft sind die Zutaten alkoholisch mehrere.
Ja.
Es gibt also auch welche mit zitrushaltigen Fillern. Nicht so viele, aber gibt es auch. Also alles drin in diesem sogenannten Highball. Was aber wichtig ist für mich, neben der Glasgröße und neben dem kohlensäurehaltigen Filler, ist einmal, und das ist das Allerwichtigste, das Mischungsverhältnis. Das heißt, wenn ich in Kombination mit einer anderen Sache, die alle Bücher, gerade die alten, schreiben immer, wichtig wäre ein Lump of Ice, ein großes Stück Eis. Wenn ich jetzt also nur ein 20cl Glas habe und da ein großes Stück Eis reingebe,
ist nicht mehr so viel Platz.
Dann bleibt nicht mehr so viel Platz. Wenn ich jetzt aber in den Rezepten schon immer 1 bis 2 Unzen Alkohol draufgebe, dann bin ich bei 6cl und wenn ich viel Eis in so ein Glas gebe, bleiben da 12cl oder sowas immer. Eigentlich geht es da immer nur um 5cl auffüllen mit Soda oder mit Ginger Ale oder 6cl. Ich glaube, das ist wirklich das, was einen Highball auch geschmacklich interessant macht. Weil wenn wir zum Beispiel alte Rezepte ausgraben, und die wie Longdrinks zubereiten würden, weil wir das alles nicht wissen. Und wir lesen nur das Rezept und da steht dann, ein Dubonnet Highball ist Dubonnet mit einem Spritzer Zitrone oder Zitronenzeste und Sodawasser. Und ich mache das, wie wir das früher gelernt haben, mache da irgendwie mein Longdrink-Glas, gib da Eis rein, gib da 4-5 cl Dubonnet rein und fülle das auf mit Soda. Dann fülle ich das automatisch auf mit viel zu viel Soda. Mhm. Und dann schmeckt das, wo ich denke, na, was fanden die denn daran so toll? Warum steht ja, das in jedem
Buch?
Wenn ich das aber mit sozusagen 1:1 nahezu mische, 2 Unzen Dubonnet und dann, weil, und dann 6 cl Sodawasser und dieser Spritzer, dann schmeckt das toll. Intensiv, kräftig, schön, Sommerdrink, nicht so viel Alkohol. Wichtig ist da also immer das Mischungsverhältnis. Und, wie gesagt, in allen Büchern findet man immer diese Rhetorik von a lump of ice, ein großes Stück Eis, viel Eis. Das ist, glaube ich, für einen Highball entscheidend. Das
Mischungsverhältnis ist aber auch voll.
Deswegen haben wir zum Beispiel in Boilerman uns dafür entschieden, diese Eisbälle zu nehmen, weil es einmal zu dem Thema passt. Highballs, Iceball ist irgendwie...
Und das spart ein bisschen Volumen.
Das Lustige ist, es nimmt sehr viel Volumen weg. Wir haben immer 13 cl Volumen bleiben über im Glas. Das heißt, ich weiß, wie groß alle Rezepte sein müssen. Ich muss alles umrechnen auf diese Menge. Und die Drinks sind automatisch relativ kräftig, weil wir eigentlich immer nur mit 5, 6 cl Filler auffüllen.
Ja. Also so ein Whisky-Highball sind dann auch aus 5 cl Whisky oder 6 cl?
4, 5 cl, 6 eher nicht, weil dann wäre es zu viel. Ja. Und dann kommt der Filler drauf. Und das ist dann, es schmeckt aber besser. Das Schöne ist, wie gesagt, es ist eine Art Shortdrink.
Ja.
Trink schnell. Der bleibt auch frisch, hat auch was mit der Kohlensäure zu tun. Ich glaube, das ist schon, wenn man sich damit auskennt, ein Unterschied zu Longdrinks, die ein großes Glas, das steht lange.
Die müssen ja auch nicht weiter verwässern, das ist ja eh schon los. Also, wir hatten jetzt gerade über Gin Tonics gesprochen in der letzten Folge. Wäre das für dich ein Highball?
Das kommt auch, wenn ich serviere. Wenn ich ins L'Union gehe, ich kriege ein Collins-Glas, da sind dann glücklicherweise sehr viel eiskaltes Eis drin und recht viel Alkohol.
Ja.
Und dann gebe ich die Flasche dazu und eigentlich passen dann nur noch so 12 cl Tonic-Wasser drauf. Also dann ist das Mischungsverhältnis ungefähr 1:2. Vom Mischungsverhältnis könnte ich immer noch sagen, wäre vielleicht sogar ein Highball. Es ist ein Longdrink, weil es ist das falsche Glas. Es ist eine andere, es ist eine andere Zubereitung. Die ist ja auch richtig. Gin Tonic ist ja toller als Longdrink. Aber wenn ich im Boilerman das mache,
genau,
kriegst du auch einen Gin Tonic. Ist es zum Beispiel auch so eine kleine Begrifflichkeit. Es ist dieses Cuba Libre Phänomen.
Das wäre nämlich die nächste Frage.
Wenn ich einen Cuba Libre serviere, dann darf es meiner Meinung nach nicht so sein, dass ich in einem Glas Rum auf Eis vielleicht noch mit Limette bekomme und in die rechte Hand die Cola.
Ja.
Dann kriege ich einen Longdrink. Ein Cuba Libre ist ein fertiger Drink. Das heißt, der Barkeeper entscheidet, wie ich Cola und Rum mische, meiner Meinung nach. Das gleiche ist ein Highball. Der Highball ist fertig. Das heißt, ich bekomme, ich will sagen, bei dem Barkeeper im Boilerman, da gibt es nur Highballs. Da kann man keinen
Gin Tonic. Da gibt es nur einen Tonic.
Genau, und da gibt es auch nur einen Tonic, deswegen ist die Frage nicht so schwer. Ich sage, ich hätte gerne Hendrix Tonic oder ich hätte gerne, was für einen Gin Tonic. Dann macht der Barkeeper automatisch, entscheidet er, das Mischungsverhältnis ist ungefähr 1:2.
Ja.
Er macht den Gin, und
er macht das fertige Glas hingestellt.
Bekommt das fertige Glas. Man kann auch fragen, möchte ich es mit Coke, anderen Spielchen, bla bla bla. Das macht der Barkeeper dann. Es ist ein fertiger Drink. Highball ist fertig, ein Longdrink ist nicht fertig.
Cuba Libre, Highball, ja, nein.
Wie ich ihn zubereite.
Okay, also.
Das muss man verstehen. Man kann nicht sagen, Gin Tonic ist ein Highball. Ist er nicht. Im Boilerman ist er ein Highball. Ja. Im L'Union ist er ein guter Longdrink.
Okay.
Im L'Union gibt es fast keine Highballs.
Fast keine.
Wir haben auch so ein Glas da, wir benutzen eigentlich für Wasser. das war tatsächlich, ist meine eigene Geschichte, also wir werden da vielleicht, so wie gesagt, wir sind ja schwer im Umbauen und also hinter den Kulissen und wir planen vieles und vielleicht ändern wir das auch nochmal und machen das anders. Und ich finde diese Idee von das Tolle an Highballs und deswegen ist der Boilerman natürlich so erfolgreich, ist ja eigentlich, und das fand ich so faszinierend, das wollte ich auffangen, um ein anderes Problem in der Bar nicht zu bekämpfen, wie soll ich sagen, um das anzugehen, war natürlich, das ist eine reine Nachbarschaftsbar da an der Ecke. Das ist eine andere Ecke als die Innenstadt. Und die Jungs, die das hervorgemacht gemacht haben, die ich erkannte, Marcel, und die das sicherlich gut gemacht haben, die haben da ja keinen wirtschaftlichen Erfolg gehabt mit dem Thema Classic Bar. Also war für mich klar, da musste was sein, was ein bisschen offener ist und freundlicher und nicht so kompliziert und nicht so abschreckend. Also wollte ich einmal Preise deutlich günstiger gestalten, weil die haben schon Preise vom L'Union da genommen. Das kann natürlich für den einen oder anderen Anwohner mal verschrecken, wenn ein Drink 12, 13, 14 Euro kostet.
L'Union entscheidet man sich auch wirklich zu gehen. Das ist ja nicht so. Ich bin zufällig gerade hier. Was sind da für Bars?
Ja, aber auch gedauert, bis genug Leute
wussten. Und Boilermaker hat ja auch, ist daran alles aufgebaut. Du hast relativ große Glasflächen und so, du siehst da erst eine Bar, da ist Leben drin.
Das alles wieder aufgemacht, vorher war alles zu, wir haben alles wieder aufgemacht. Und jetzt ist es im Boilermaker so, dass dann, es gibt dieses kleine Glas, zum Beispiel ein Gin Tonic fängt an bei 5 Euro. Wenn ich das mit Platinum, ich weiß das, Finsbury Platinum, 47,5%, finde ich einen guten Gin. Mit dem Thomas Henry Tonic, das verkaufen wir für 5 Euro. Da ist irgendwie 40er Gin drin, 80er Tonic. Spritzer, wenn man möchte, Teste, ja, fertig. Super. 5 Euro. Und das Lustige ist, was ich damit sagen will, es geht einmal um den Preis, aber auch um die Ausschankgrößen, weil jeder möchte ja eigentlich möchten einige Gäste in der Bar möglichst viel probieren. Das ist klar, geht da, wenn man nicht zu Wirkungstrinken, sondern zum Bildungstrinken, möchte man ja sozusagen möglichst viele kulinarische, unterschiedliche Genüsse mitnehmen. Und deswegen sind kleine Gläser eigentlich immer besser. Ich muss dann nur dafür Sorge tragen, dass ich das auch schnell genug hinbekomme. Und das ist so ein System, was wir im Boilermaker involviert haben. Diese Idee mit den Eisbällen, wir frieren die Gläser ein, die Eisbälle ein, bringen alles schon zusammen. Das heißt, der Barkeeper greift in einen Frosterschrank von seinem Arbeitsplatz und holt ein fertiges Highball-Glas mit zwei Eisbällen, gefrostet drin, der braucht da nichts mehr machen. War eine Erkenntnis, die ich im Lyon gewonnen habe. Ich habe einfach mal geguckt, was dauert am längsten, einen Gin Tonic zu machen. Das längste dauert, wenn man doppelt gefrorenes Eis mag und liebt und sagt, das ist ein Qualitätsmerkmal. Eiswürfel in ein Kondensglas oder Halberglas zu kriegen, weil die nur so schmal sind, dauert am längsten teilweise 10, 15 Sekunden. Weil, klar, wenn man zusammenkleben, dann passt das nicht. Ich habe ein bisschen angeguckt, wow, wir müssen uns überlegen mit dem Eis. Und das dauert, so haben wir schon mal bei jedem Drink 10 Sekunden raus oder 15. Und deswegen sind die Jungs halt deutlich schneller. Dann ist die Zubereitungsart von den Mixern noch ein bisschen anders. Es ist viel mit Premix auf bis zu einem gewissen Level. Also wir mixen einen Teil der Rezepte vor. Das ist auch transparent. Also wir versuchen da jetzt nicht irgendwas zu verbergen.
Und der mixt ja auch selber vor. Das ist ja nicht irgendwie im großen Kanister angeliefert, sondern der macht das täglich selber. Nee, das ist ja klar.
So. Und die Idee ist aber dann zur Geschwindigkeit, damit die Leute möglichst viele kleine Einheiten zum Probieren bekommen. Deswegen ist das Phänomen Highballs für eine Bar unglaublich faszinierend und ich gehe mal davon aus, dass das in Zukunft noch viel mehr wird und das ist auch für mich für das Le Lyon interessant, deswegen tauschen wir hier noch so ein bisschen die Idee, oder was heißt tauschen, nehmen das mit rein. Das
hindert euch ja hier nichts an, auch
Highballs. Nein, das ist ja ein Klassiker.
Genau. Also mit keinen Shaker zu haben, ist jetzt nicht die Anforderung, das kriegt man dahin.
Nein, das war jetzt der Witz vom Boilermaker, wir haben keine Shaker da, wir machen alles anderes.
Ja.
Es gibt da schon was wie Sour und Manhattan, aber ich wollte nicht, dass die Leute den Gin Basil Smash im Boiler bringen.
Kriegen sie stattdessen einen Gin Basil Highball?
Deswegen bekommen die Gin Basil Highball, das ist der bestverkaufte Drink da, aber da ist es so, dass wir einfach einen frischen Sweet and Sour Mix abends mit Basilikum durch den Küchenmixer lassen, fein sieben und dann gibt es sozusagen Basilikum Sweet and Sour. Dann kommt der Gast an die Bar und sagt, ich kenne den Gin Basil Smash, dann sagt der Barkeeper, den haben wir nicht, wir haben den Gin Basil Highball, dann sagt er, oh, probier
das ich. Ja interessant.
Dann nimmt der Barkeeper sozusagen einfach nur diesen Basilikum Sweet and Sour, etwas Soda, etwas Gin, gibt das ins Glas, mixt das kurz einmal an. Wir machen alles mit so einem Startmixer für so ein Sekündchen, das nicht vermixt. Und dann, das Tolle ist an einem Unterschied auch von einem Smash zu einem Highball, ist natürlich diese 3, 4, 5 cl Soda machen den Drink so unglaublich süffig und bekömmlich. Das ist brutal. Also wie viel Gin Basil Highball wir in dieser Bar verkaufen, das ist...
Ich erinnere mich da auch an viele schöne Abende in der Boilermaker. Also man kann natürlich dann auch wirklich auch mehr trinken. Also wenn ich im Lyon irgendwie 3 Drinks habe, bin ich halt bedient für den Abend. Boilermaker kann man prima mal ein paar Stunden rumsitzen. Immer so schön.
So, und wenn man jetzt nochmal kurz auf die Geschichte des Highballs sieht, es gibt so ein paar Geschichten. Es gibt einmal sehr lustig diesen berühmten Patrick David Duffy. Wenn man ein zahlender Kunde der New York Times ist, darf man ins Archiv, da findet man noch einen Leserbrief von ihm, weil Patrick David Duffy war ein sehr berühmter Barkeeper aus New York, der hat 1934 auch ein Buch geschrieben, glaube ich.
Ja.
War es 34? Ich glaube 34. Und da steht auch was über Highballs drin und irgendwann hat die New York Times dann mal nämlich einen Artikel geschrieben in den 50er Jahren, da war er schon so 80, glaube ich, war ein bisschen älter. Und hat gesagt, ja, hier und es war nur so eine kleine Randnotiz. Die so und so Bar in Boston feiert den Geburtstag des Highballs, weil sie haben es erfunden und so. Und dann hat er einen Leserbrief hingeschrieben und gesagt, jetzt hört mir mal zu, Jungs. So, das war nämlich anders. 1800, ich glaube, er hat geschrieben 96, ja, um die 90er, hat er gesagt. Jetzt muss ich die Geschichte richtig hinkriegen, weil wir konnten uns zwar nicht vorbereiten, aber ich glaube, ich habe sie relativ richtig drauf. Hat er gesagt, jetzt hört mir zu, das stimmt so nicht, ne? Liebe New York Times, so ja nun nicht. Ich bin Patrick David Duffy und habe früher, ne, man kennt mich, der war zu der Zeit in New York sehr bekannt.
Manhattan's Ashland House.
Genau. Und hat gesagt, ich habe früher, habe ich ein Lokal betrieben, in, oder er war der Barkeeper in eine Bar in New York zu dieser Zeit, 1896, da war er noch sehr jung. Und das lag neben einem Theater. Und in diesem Theater haben immer europäische Schauspieler, da gab es so einen Gast, die haben da gearbeitet und gespielt. Und die kamen immer zu ihm in die Bar und wollten, und dann sagte der einer, er hätte gerne schottischen Whisky. Mhm. Und da hat er gesagt, habe ich nicht. Also, da gab es, das war noch die Zeit, bevor, da fing das so an, dass Alkohol in Flaschen ausgeliefert wurde. Eigentlich waren es Fässer. Zu der Zeit hat man fast noch mal Fässer gekauft. Da gab es dieses Brand als Flasche noch nicht so. Man hat halt bei dem Händler seines Vertrauens hat man Fässer gekauft. Da ging es mehr um die Händler als um den Produzenten des, des Produkts. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich besorge dir das. Und dann war diese Vierwunde. Einer von diesen Jungs hat gesagt, ich brauche Scotch. Dann hat er, wenn ich es richtig zusammenkriege, hat er ein Fass bestellt und irgendwann kam das auch. Das war aber ganz hell und schmeckte nicht so toll. Ich gehe mal davon aus, was der Händler ihn gefoppt hat. Ich weiß es nicht. Las ich so, als wenn der Händler gesagt hat, das ist Scotch. Okay, das ist Scotch. Wahrscheinlich war es ein White Dog Bourbon oder sowas. Vielleicht war es auch Scotch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, der Gast dachte auch, ist irgendwie anders als das, was ich kenne. Ja, kann man trinken.
Ja.
Und dann passierte Folgendes. Zu der Zeit dachte er, was neu war, war Wasser mit Kohlensäure in kleinen Flaschen, sprich Soda, mit viel Kohlensäure. Das war zu der Zeit relativ neu.
War das wirklich schon in Flaschen oder war das dann noch so?
In Flaschen. Also er schreibt, glaube ich, sogar von Flaschen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sagt er, sie haben dann sozusagen diesen, ne, diesen Scotch mit einem Big Lump of Ice, mit viel Eis und einem Schuss Soda-Wasser. Und das wurde der Hit. Das, ne, das Getränk, plötzlich hat sich dieser, kennt man ja von Spirituosen manchmal, Wasser zurück, die öffnen sich, ändern sich. Und plötzlich war das der Renner. Und das war dann, das haben alle getrunken. Und davon, er sagt, das war der, er hat das Highball genannt und das war der Auslöser für den Highball-Boom in New York und von New York ging es dann um die ganze Welt.
Also er wollte das eigentlich mit schottischem Whisky machen.
Hat also auch mit dem, was er bekommen hat,
Schottisch Whisky.
Okay. Und das findet man in vielen alten Büchern. Also die Urdefinition von Highball ist eigentlich immer Soda und Whisky.
Ja.
Das Lustige ist...
Einige Bücher, die halt Wert darauf legen, dass es Bourbon sei.
Genau, und andere sagen Scotch.
Ja.
Andere sagen ganz richtig, es ist Scotch. Ja. Andere sagen, es ist Bourbon. Lustig ist, in einigen steht auch... der Unterschied wäre ganz wichtig, weil man stellt die Flasche auf den Tresen und der Gast entscheidet selber. Also es gibt so lustige Bücher, wo dann so die Serviceform nochmal so geändert wird. So.
Okay.
Das wäre der, das Wichtige beim Highball, der Gast entscheidet selber. Was lustig ist, der berühmteste Whisky-Highball der Welt, also vielleicht nicht der meist getrunken, sondern es ist schon ein zu der Legenden, also der bekannteste, weil er einen Eigennamen hat. Also ich rede jetzt nicht von Scotch and Soda oder Whisky and Soda, das ist sicherlich ein viel getrunkener, sondern der Horse's Neck.
Ja, okay.
Das ist interessant zu wissen. Das war immer auch in allen alten Büchern alkoholfreier Drink. Der hat nie, auch hier siehst du es, ich weiß nicht, ob es hier noch hier
ist.
Es. Horse's Neck. Es geht immer darum, in allen alten Büchern ist das immer frisches Ginger Ale, das war gerade neu, Ginger Ale auf Flaschen.
War das
eiskalt mit möglichst viel Zitrone oder einem riesen Zitronenstück auf Eis. Und dann war der Highball oder sogar Collins Glas in einigen Büchern.
Die IVA sagt aber,
dann
gehört.
Ja, und dann hat
Brandy
sich das geändert. Bourbon. Ja. Also, wenn man heute in Amerika sagt, oder egal in welcher Bar, ich hätte gerne Horse's Neck, das ist immer Bourbon Ginger Ale. Oder Scotch Ginger Ale für einige.
IVA sagt Brandy, aber IVA wissen wir ja halt, wenn nicht so
aber,
viel von.
Aber, wie gesagt, wenn, egal welches Buch ich zurückgehe, ab 1890, irgendwo da, Horse's Neck taucht auf, ist immer alkoholfrei.
Und wann hat sich das geändert?
Weiß ich nicht, 1930. Ich habe ein paar. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass das ein lustiger Fehler auf den Karten ist. Wenn man jetzt als Bildungstrinker mal seinen Barkeeper zur Weißbild trinken will, bestellt man Horse's Neck, dann kriegt man schön Bourbon Gin und dann schön so. Ich wollte das ohne Alkohol. Das ist ohne Alkohol. Nicht, dass man das jetzt machen sollte, aber.
Aha. By the 1910s, Brandy or Bourbon would be added for Horse's Neck with a kick. Oder auch ein Horse's.
Genau, oh, Entschuldigung. Das war, er wurde dann in einigen, das stimmt. Entschuldigung.
Ich denke, das ist wahrscheinlich darüber.
Er wurde dann genannt Horse's Neck with a Kick. Ist richtig. Das fing an in den Büchern. Das war mit Alkohol.
Okay.
Er ist berühmt das geworden so als Ginger Ale Zitronenschale. Viel Zitronenschale, Eis Ginger Ale, weil das neu war. Stimmt, richtig. Und dann stand in den Büchern immer Horse's Neck with a Kick. Und dann ist dieses mit dem Kick rausgefallen.
Dann genau. Und dann sagt Leute halt, naja, wenn ich Alkohol haben kann, warum denn noch extra?
Richtig.
Okay.
Ja, aber in den meisten Fällen, wie gesagt, der Ur-Highball ist Scotch und Soda oder Bourbon und Soda, das ist so eine Streitfrage, wer von sich
behauptet. Da gibt es auf jeden Fall Glaubenskriege.
Auf jeden Fall muss ich hier mal eine Lanze für einen der großen Player dieser Welt brechen. Das ist nämlich tatsächlich, finde ich, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ich finde das sehr besonders. Johnny Walker Black Label habe ich schon in vielen Ländern, in denen man sonst nicht so viel Drinks trinken sollte, weil das Eis und wo es so Probleme mit dem Magen von einem Westeuropäer gibt, habe ich schon oft gerettet. Solange es nämlich eiskalte Soda gibt oder zur Not dann auch Eis, wenn man da vertraut. Mhm. Als Highball Johnny Walker Black Label mit Sodawasser, 1:2, nicht so viel Soda.
Ich glaube,
also solange du wenig Soda, 1:1,5 oder 1:2. Ich weiß nicht, da passiert irgendwas, das ist, da kommt so eine fruchtige Blume raus für den Alkoholiker unter
uns. Also so ein guter Fallback-Drink.
Ein Fallback?
Naja, wenn man nicht so die große Auswahl hat, dann ist das so ein konstanter, ein Zufluchtspunkt.
Verstehe.
Komplett.
Und dann, ich suche gerade hier noch so eine, aber ich finde es nicht. Und dann geht die Geschichte halt weiter mit den Highballs und wir haben das natürlich versucht, den Boilerman auf der Karte aufzufangen. Es gab dann, was man in vielen Büchern am Anfang von Highball findet, sind solche Fortified Wines Highball. Das sind so Dubonnet Highball, sprich Dubonnet mit einem Schuss Soda und etwas frischer Zitrone. Was sehr oft sehr viel in Büchern steht, ist der Amer Piquant Highball. Mhm. Ist Amer Piquant und dann etwas frische Granatapfel oder Pomegranate, Zitrone kann mit rein, Sodawasser aufgegossen. In allen Büchern findet man den Cascade Highball, das ist italienischer Wermut mit Cassis. Manchmal Hälfte-Hälfte, das ich finde ich meist zu süß, wir nehmen meist mehr italienischen Wermut und dann etwas weniger Cassis. Und das Ganze mit Soda aufgegossen. Auch sehr, sind halt eigentlich sehr leichte Drinks. Was ganz schön ist, weil viele Leute fragen ja auch nach. Also wie gesagt, Dubonnet Highball, habe ich ja schon mal drüber geschrieben, ist einer, der mich schon oft gerettet hat. Der Boilerman war, wenn um mich rum fleißig Bourbon Highballs gestrunken werden. Gestürzt wollte ich gerade sagen. Und ich mich immer mit dem Dubonnet über Wasser halte, natürlich irgendwie deutlich weniger Alkohol am Ende des Abends getrunken.
Ja, das ist trotzdem.
Das steht man ja noch gerade.
Klar.
Und dann haben wir aber, wie gesagt, dann gibt es diese ganzen Klassiker. Das ist so eine Mischung aus Long Drink und Highball, wo wir so ein bisschen auch mit spielen, Moskau und Jugendlichen. Also, es gibt ja eine Geschichte, es gehört in den Becher, hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, wie auch immer. London Bug, Dark and Stormy, Cuba Libre. Wir servieren halt all diese Drinks, in Anführungsstrichen, nach unserer Definition als Highball. Kleines Glas, starke Mischung, nicht so viel Filler. Und das funktioniert. Pimm's Cup läuft gut, wie gesagt, Scotch und Soda. Und dann kommt man zu so lustigen Sachen aus den 80ern. Tequila Sunrise.
Ja.
Ich behaupte nach wie vor der leckerste der Stadt. Ist halt mit einem extra Anjag mit Tequila, frischer Pomegranate, etwas frischer Limette und wenig frischem Orangensaft. Sehr lecker. Sehr Tequila betont.
Ist ein Paloma da auch?
Technisch gesehen, ist halt, du sagst es ja nun, aber wir servieren ihn dann Paloma als Highball
sozusagen. Also, aber kann man haben mit einer Boilerman, ja, klar, auch wenn es, glaube ich, nicht auf der Karte steht, aber.
Und dann, was ich toll finde, ist sowas wie ein Harvey Wallbanger. Super.
Der Name ist ja schon super.
Ja. Dazu muss man wissen, es gibt den Highball-Klassiker oder dann später Longdrink-Klassiker und technisch gesehen fällt es ja nicht mehr in die ursprüngliche Definition von Highball. Das ist der Screwdriver.
Ja.
Vodka Orange. Ist ja nicht
keine
Kohlensäure, aber
jetzt, wie gesagt,
gehört er zu uns, weil er dann Longdrink wurde. Wir nehmen ihn wieder rein in diese Kategorie. Wir servieren ihn mit, aber wir servieren ihn dann sozusagen in der Version mit mehr Wodka und etwas, dass man das noch schmeckt. Die ursprüngliche Variante könnte man ja behaupten, war auch so, um das zu kaschieren. Wir haben den Screwdriver und dann gibt es den Harvey Wallbanger und das ist ja im Prinzip das gleiche mit einem ordentlichen Schuss in Galliano.
Ja.
Da muss man jetzt wissen, Galliano hat vor einiger Zeit das Rezept geändert. Jetzt gibt es den sogenannten Galliano Authentico. Er hat eigentlich das gemacht, was alle machen. Er hat gesagt, komm, das ist das ursprüngliche Rezept. Früher wurde das ganz anders hergestellt. Das hat jetzt mehr Kräuternoten. Und eigentlich sind ja alle damit sehr erfolgreich. Ich kenne jetzt die Erfolgszahlen von Galliano nicht. Aber die meisten Barkeeper und Harvey Wallbanger und Trinker sind entsetzt. Weil der Galliano, den man aus den 70er, 80er und 90er Jahren kannte, mit denen Herr Kappes und ich und die Generation groß geworden ist, der ist halt schwer vanillelastig, nicht Kräuter und einfach ein bisschen, der ist eindimensional, aber hilft.
Ja.
Und der hat diesen Harvey Wallbanger seinerzeit immer früher richtig nochmal diesen süßen Vanilleton gegeben, der jetzt fehlt, wenn man das mit Authentic macht. Muss man ein bisschen aufpassen. Also alles was Neues.
Also sie haben auch nicht das alte Rezept weitergeführt und einen anderen
Namen. Es gibt beides. Man kann jetzt wieder beides kaufen.
Ah ja, gut.
Meines Wissens
ist beides
am Markt. Wir neigen dazu, keinen Authentico zu kaufen, sondern das liebliche Produkt, End 80er, oder ich weiß gar nicht, wann es eingeführt wurde, aber das ist ja das, was wir wollen für den heutigen Hardware War Ballet. Und wenn man dann so diese 80er, 90er, diese dunkle Zeit der Bar geht, wo viel aus Amerika kam, mhm, oder 70er, 80er, dann gibt es ja so lustige Sachen wie, es gibt halt den Screwdriver, den Harvey Wallbanger, und dann gibt es den Screw Against the Wall, und
den
Comfortable Screw Against the Wall und den Slow Comfortable Screw Against the Wall. Dafür muss man dann wissen, dass es dann so eine, das ist dann die Studentenparty-Mischung. Dann kommt bei dem Slow, wo wir jetzt sich zusammenkriegen, bei dem Comfortable Screw kommt noch Southern Comfort mit rein. Mhm. Bei dem Slow Comfortable kommt noch Slow Gin, oben drauf Slow Gin. Ja, ja. Also
für dann Slow Gin. Das ist schon so ein bisschen widerlich.
Und dann irgendwie gab es, also das sind so Party-Drinks, die, also irgendwann machen wir da auch nochmal einen Abend mit dem Boilerman, mit den ganzen Verbrechern der Highball-Geschichte. Und was bei uns extrem gut läuft, sind natürlich, ich sag mal, wir nennen das die Unusual Highballs oder Sachen, die wir selber kreieren. Gin Basil Highball. Wie gesagt, wir haben einfach gesagt, das ist ein Jim Basil Smash. Mhm. Und wenn man den als Highball machen würde, müsste er ja ein anderes Glas, ein bisschen Sodawasser, so sieht das als Highball aus. Dann machen wir zum Beispiel den Ramos Highball, was wir so lustig finden, weil Ramos Gin Fizz ist ja die Ikone der klassischen Barkeeper. Und wir haben unseren Spaß daran, da wir ja einen Startmixer benutzen in der Bar, Hamilton Beach Startmixer, können wir natürlich die stärkste Schaumkrone der Welt machen. Also, wenn Ramos Highball bei uns bestellt, das Ding schäumt man bis zur Decke, alle sind neidisch, kann man gar nicht so hart shaken, aber mit dem Schuss Soda und so, es passt super. Dann haben wir zum Beispiel den Breakfast Highball, das ist eine Anlehnung an Salvatore's Breakfast Martini, haben wir dann Soda drauf getan und servieren das. Dann
One of my favorites.
Das ist tatsächlich ein alter Drink, den wir aber jetzt, wir sind uns nicht ganz sicher, weil wir haben ihn auf ein paar Büchern gefunden, es gibt einen unterschiedlichen, vielleicht ist er sogar ein Klassiker. Wir haben ihn tatsächlich, den haben wir geklaut, haben wir ihn immer mal wieder getrunken in Kopenhagen.
Ja, aber es steht ja auch Hula Unusual Highball.
Ja, ja, wir waren uns nicht ganz sicher, wohin gehört, deswegen haben wir gesagt, lieber Unusual, bevor wir das falsch sind, wir wollen ja nicht.
Ist es das der gleiche Drink wie ein Suffering Bastard? Oder gibt es einen, wie auch immer gearteten kleinen
Feind? Suffering Bastard ist in Hamburg ein schwieriges Thema. Hat was mit der Location zu tun, Eppendorfer Weg 211. Ja. Weil alle Hamburger sind im Suffering Bastard trainiert auf das alte Rezept, also alle alten Hamburger Bildungstrinker, etwas älteren, sind trainiert auf das Urrezept von Achim Eberhardt.
Ja.
Ganz viele Gurken, die wurden so außen in dieses Double- und Fashion-Glas zur Isolierung gemacht. Ganz viel hauchdünne Gurken waren da drin. Dann ganz viel Crushers. Und eigentlich war es so eine Art Mai Tai mit einem Schuss Ginger Ale aufgegossen und diesen Gurken. Das war seine Version des Suffering Bastard, die sehr viele Menschen, inklusive mich, öfter hingerichtet hat.
Und geprägt.
Ja, man wusste, dass da war Vorsicht zu genießen. Aber wenn man dann so guckt in alten Büchern und hier bei Wormbridge und den ganzen alten Jungs, da geht's dann ja um so eine Geschichte aus Bourbon, Rye, und das ist ein Whisky-Drink.
Ja.
Suffering Bastard.
Also eigentlich was ganz anderes. Ja.
Suffering Bastard, er hat immer gesagt, kommt aus dem Shepherd's Hotel, legendär, Kairo, das war die Geschichte, die Engländer haben es da hingebracht, deswegen diese Gurken, Erfrischung, Anlehnung an Pimm's Cup. Er hatte da eine große Geschichte zu und diese Verbindung zum Shepherd's findet man öfter. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was der jetzt, ich habe das noch nicht. Suffering Bastard ist so einer, der drin ist und sagt, müssen wir, wenn wir irgendwann mal ganz viel Zeit und Langeweile haben, nochmal vornehmen, also vielleicht nicht wir, aber irgendjemand muss es mal machen.
Jemand sollte mal.
Genau, jemand sollte das mal machen. Jemand sollte da mal sozusagen für Ordnung sorgen. Und dann haben wir so eine Kategorie, die heißt Classic Drink Surf des Highball. Das ist zum Beispiel der Sloppy Joe's Mojito. So eine spezielle Form des Mojito, die wir halt teilweise premixen und dann im Highball-Glas einfach zack, diesen Minz rum, Pomegranate, wie heißt das, Granatapfel-Premix mit etwas frischer mit in Soda. In die einer Minze Sekunde im Glas, die ist schon mit Minze, ist dieser.
Wieso wird der nicht bitter?
Wir machen das mal kurz.
Ich weiß nicht, also dann planchiert ihr die Minze vorher? Wird sich schon grün
und nicht nach Montag. Dann machen wir ein El Diablo, so, ne? Sehr bekannter
Tequila.
Wie gesagt, weiß ich nicht, ob man den eigentlich als ein Halber wäre von der Größe, wir servieren ihn aber dann so klein mit so wenig Ginger, dass er stark Tequila-lastig ist und dann zweimal durchgeht für uns.
Das nächste Muster bei der ganzen Karte, das ist ja alles.
Genau, das ist die Idee, dann, dass sagen, alles wird, alle klassischen Drinks, die es gibt, eigentlich, wir sagen, es ist ein großer Spaß von André, dass er sagt, ich mache euch alles als Highball. Also was wir noch nicht haben, ist der Martini Highball. Das machen wir nicht. Und zum Beispiel ist es im Boilerman so, weil wir keine Shake haben, es gibt so ein bisschen eher Gefühl. Also wenn jetzt ein Boilerman geht und sagt, ich hätte gerne Daiquiri, sollte eigentlich immer die Antwort sein, das geht nicht.
Ja.
Weil ein Daiquiri muss geshakt werden, aber wir haben den besten Rumsauer.
So, I see.
Kleiner Witz, so ist I ja see. Irgendwie die gleichen Zutaten, aber Daiquiri Geschichte, Shake und so. Wobei, berühmt geworden dann später ja in der Floridita mit den Elektromixern und so, also egal.
hatten wir es ja schon vor.
Hatten wir ja schon alles. Aber jetzt vielleicht noch abschließend ganz kurz Highball das Wort halten.
Ja, darauf warte ich die ganze Zeit.
Seit einer Stunde.
Wenn der Ball an der Wand hängt, ja nicht zu übersehen, dieser große Ball
genau.
an der Wand.
Also, woher kommt das Wort Highball?
Das ist nämlich die gute Frage.
Und warum heißt die Boilerman Bar Boilerman Bar?
Ich vermute ja, dass da ein Zusammenhang besteht. Hint, hint.
Also, das ist ja wenn man das Wort Highball googelt oder solche lustigen Fotoseiten wie Flickr oder so, da findet man auch mal lustige Sachen. Man findet verschiedene Theorien für die Begrifflichkeit, also für die Herkunft des Wortes Highballs. Die sich mir am meisten erschließt und die ich für sehr sinnvoll halte, ist eigentlich die, das ist ein Wort aus der amerikanischen Zugfahrt. Mhm. Und zwar als in den, ich glaube, die haben angefangen 30er, 40er, 50er Jahre, also 18, 30, 40, 15, hat die amerikanische Eisenbahn sozusagen angefangen durch Amerika zu fahren und hat das Land so langsam erschlossen oder ziemlich schnell. Und das waren ja sehr weite Strecken.
Ja.
Wie man mit dem Land ja, ist ja ein bisschen größer als Deutschland.
Ja, geringfügig.
Die meisten Züge am Anfang waren natürlich viel auch Güterzüge. Mhm. Das heißt, auf diesen Zügen waren 2-3 Leute, der Zugführer und 2-3 andere, die dann sozusagen mit vorne gearbeitet haben.
Und das waren ja wirklich vorne gearbeitet, das waren die Dampfzüge?
Ja, es waren Dampflokomotiven, man hatte keine iPhones, man konnte also auch schwer sozusagen mit der Station kommunizieren.
Mal kurz Apple Maps gucken und das rausschicken und so. Wo sind wir schon da? Sind wir schon da?
Und man hat ein Kommunikationssystem entwickelt und das nannte sich der Highball, um mit diesen durchfahrenden Zügen an den meisten Stationen zu kommunizieren. Mhm. Die haben natürlich überall angehalten, ab und zu mal, wo wenn Wasser nach musste oder Kohle. Aber eigentlich sind die ja durchgefahren. Und das System war wie folgt, man hat eine also ganz einfach war es eine Stange und an dem war ein großer, meist roter, manchmal weißer Ball. Wenn es dann ein bisschen größer wurde, war es so eine Art hoher Galgen und auf beiden Seiten hing ein Ball an einer Leine. Das ist auch das Logo von der Boilerman Bar so nachgeworden. Die Idee ist folgende, der Zug passiert eine Station und an dieser Station gibt es in irgendeiner Form dieses Ballsignal. Und wenn der Ball oben war, ein Highball, dann war das Signal für den Zugführer, ihr seid nicht mehr im Zeitplan, ihr seid zu langsam, ihr müsst euch etwas beeilen. Mhm. Ja, man wusste ja, was ich da hätte um 4 Uhr hier sein
müssen. Es gab ja auch keine Smartphones.
Es gab auch keine Taschenuhren. Der Mann auf dem Zug konnte gar nicht wissen, wie spät es ist. Der konnte nur nach Gusto fahren. Der Mann auf der Station hat sich halt immer High-Noon-mäßig um 12 Uhr die Uhr gestellt mit dem Schatten und so.
Ja.
Der wusste so grob, wie spät es war. Der hatte halt eine Wanduhr. Und die Station konnte dem ungefähr sagen, ihr seid definitiv nicht in der Zeit, gebt mal ein bisschen Gas. Oder Dampf für mehr. Und dann kommen wir auf den Boilerman, weil der Boilerman ist der Mann auf den Zügen, der heizt. Also die Boilerman Bar ist sozusagen die Bar der Arbeiterklasse. Des Manns, der noch richtig hart arbeiten muss. Weil in dem Moment, wo der Highball oben war, durfte der arme Mann nämlich
schippen
und den Druck auf den Kessel bringen. Also es gibt viele Druck auf den Kessel, heizen. Es gibt viele Sachen, die man mit einer Warnverbindung bringen könnte, die manchmal nachts auch für den Boilerman zu treffen. Aber es ging dann so weiter, wenn man diese Entwicklung des Wortes, das Wort Highball und Highballen, und das war wohl dann irgendwann auch so Ende des, also so 1880, 1890, so war das im Sprachgebrauch der Amerikaner so ein Slangwort für sich so beeilen, für reinhauen, für
schnell laufen,
schnell sein, drauf hier Gas geben. Und daher sagt man, weil das ja auch so ein bisschen diese Geschichte des Highballs ist, es ging schnell, schneller Drink und so, man sagt, dass daher diese Namensgebung kommt.
Okay.
Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Mir gefällt die Geschichte aber sehr gut. Und mir passt das wunderbar an Kram. Und deswegen heißt die Boilerman Bar Boilerman Bar.
Also alle Etymologien, die ich gefunden habe, beziehen sich auf jeden Fall auf Züge irgendwie.
Ja.
Ob es jetzt das Signal im Vorbeifahren war.
Ja, oder es gibt verschiedene. Ja, es gibt
jetzt irgendwie das am Druckkessel, das war wohl auch dieses Drucksignal. Wenn das oben
stimmt,
war,
auch schon gelesen, da gab es und dann
war ordentlich Druck drauf, dann konnte man schnell fahren.
Ja.
Ja. Manche sagen dann auch ja, weil in den Zügen halt hohe Käse verwendet wurden, vielleicht weil es ja weniger überschüttet oder so, keine Ahnung. Aber irgendwas mit Zügen, irgendwas mit Geschwindigkeit ist wohl dran.
Ja. Ja, und das ist so ein bisschen die, also um das vielleicht abzuschließen, Highballs und Longwings sind nicht das gleiche. Das müssen wir wissen seit 2012, jetzt 2014 und 2015, wir müssen das mal langsam ändern.
Tell your friends.
Genau, tell your friends. Wenn also jemand sagt, komm, wir trinken mal einen Highball, dann kann man jetzt bildungstrinkenmäßig ein bisschen korrigierend eingreifen und sagen,
einmal tief Luft holen. Das ist
doch kein Highball.
Die ganze Folge wissen, wiedergeben. Genau.
Entweder macht man den Horse's Neck, den Horse's Neck Gag. Oder man mosert ein bisschen über Highballs rum und Longdrinks. Es geht ums Glas. Ich glaube, Highballs wird ein Riesenthema und es Highballs, man muss weg von diesem, was die Industrie jetzt auch natürlich groß, sieht man jetzt öfter plötzlich, ist wieder viel von Highballs zu reden. Mhm. Industrie denkt immer daran, wie kann ich möglichst viel und schnell verkaufen eigentlich, wie kann ich ein Diskothekengetränk sexy machen, darum geht's gar nicht. Wie kann ich irgendwas, jetzt noch, ich befürchte, das Wort Highball wird auf der einen Seite jetzt von der Industrie verbrannt, ganz schnell einmal überall, ich lese es gerade überall.
Ja, irgendwie. Kann man sagen, ich war 2012 schon in der Ballermann-Bahn, habe richtige Highballs getrunken.
Also, ich will damit nur sagen, egal ob ich es verbrenne oder nicht, das ist ja egal, ich finde die Kategorie toll und die Idee dahinter toll. Ja. Das ist wieder, es geht um kleine Drinks, um intensive Drinks, weil wir wenig Filler drauf haben. Und das gibt dem Gast die Möglichkeit, mehr zu probieren. Das gibt, ne, gerade wenn wir sozusagen uns ein bisschen zurückhalten, was das Preisgefüge angeht, hat der Gast vielleicht noch mehr Spaß daran. Ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt in der Ballermann Bar unglaublich billig sind. Oder preiswert.
Preiswert
sind wir schon, das könnte man sagen. Weil natürlich haben wir da auch unsere Preise. Die Drinks kosten zwischen 5 und 7,50 Euro, ganz selten mal 8, die typischen Highballs da. Geschenkt ist das manchmal auch nicht, weil die sind natürlich ein bisschen kleiner. Also ich kriege so 2/3 immer im Vergleich zum Lyon ungefähr. Aber ich glaube, man hat nach wie vor was Tolles, das verändert so ein bisschen, diese Glasgröße verändert so ein bisschen das Trinkverhalten der Gäste. Das ist ganz charmant zu sehen, es wird wieder mehr, es wird mehr für seine Freunde bestellt, es gibt mehr so ein dynamisches, so, ach, mach uns nochmal 5, weil man denkt, ja. Wenn man mach uns nochmal 5 und Lyon sagt, dann landet man irgendwo zwischen 60 und 80 Euro.
Ja.
Und wenn man das nochmal sagt, dann ist man 30 Euro los mit 6 oder was ich weiß nicht. Das ist noch, wo man sagt, okay, das ist interessant. Und interessant ist für mich auch so, das ist natürlich im Nachhinein nur so Erkenntnisse. Ich glaube wirklich dieser Weg, kleine Drinks oder kleine Redrinks mehr zum Probieren, passt einmal toll in das Wunschbild des Kunden, der einfach immer viel probieren möchte. Und es geht natürlich einher mit, das hat nicht so viel Alkohol, ich kann auch 2 Drinks trinken, wenn ich jetzt so einen Dubonnet Highball mit 3 Zl Dubonnet, da kann ich wahrscheinlich also 1 ganz sicher, glaube ich, trinken und dann darf ich Auto fahren und 2 weiß ich nicht, kommt sicherlich, musste man mal ausloten, aber ich bin zumindest nicht, das will ich gar nicht am Autofahren festmachen, aber ich bin zumindest nicht umgehauen.
Ich glaube, da bin ich nicht mal betrunken, also man ist da so ein bisschen
angetrunken. Ich will das jetzt nicht aufs Autofahren reduzieren, aber einfach, man ist dann kleine Drinks, gerade diese Fortified Wines ist toll. Ja. Ich glaube, es ist, und das Wort Highball steht für sowas, klassisch gesehen, und es ist toll, wenn wir es ja so ein bisschen ausgraben. Trinkt mehr Highballs, macht Sinn.
Ja.
Und
es geht ja auch nicht nur um den Effekt des Alkohols, das ist ja eigentlich vor allem eine Geschmackssache. Und da ist natürlich super geeignet.
Ja, finde ich auch. Was ist Herr Bauers Lieblings-Highballs? Gibt's sowas?
Das Suffering Barstool ist, glaube ich, mein Favorit schon. Also, er ist einfach unglaublich lecker, der Fall, weil er halt
so. Also, man muss sagen, es ist eine Mischung aus Cognac, Sherry und Ginger Ale.
Ja, deshalb, also, es ist eigentlich relativ simpel.
Ja.
Aber es sind halt sehr coole Zutaten. Ansonsten irgendwie, Dark and Stormy oder so, prima.
Ja.
Oder einfach nur ein Whisky-Highball, ein Bourbon-Highball.
Ja. Was mir zum Beispiel ein großes, bei Dark and Stormy ein großes Vergnügen war in der Boilerman Bar. Dark and Stormy ist ja immer dieser Mythos um Goslings rum. Die haben ja sogar die Marke sich schützen, das ist einer der 2, 3 Drinks, wo man eigentlich den Namen nicht verwenden darf, ohne das.
Ach, wirklich?
Ja, ja, die haben es eintragen lassen. Ja, ja, also ich finde Goslings rum toll und ich finde, es gibt auch gut Dark and Stormy. Aber zum Beispiel in der Bollman Bar, weil wir so ein bisschen, wir wollen ja so ein bisschen rockig rangehen, haben wir halt gesagt, was gibt's noch für tollen rum? Und haben dann in der Weinquelle gefunden, OVD, Old Demerara, auch so ein kräftiger, dunkler Knaller. Ich befürchte, das ist ein bisschen Zuckerkohle übertrennt, weil die Farbe ist echt schwarz. Das ist irgendwie schwarz wie die Seele. Aber zum Beispiel sehr, 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 sehr zu empfehlen, Dark and Stormy mit OVD, also OVD rum.
Ja. Old Battered Demerara.
Ja, super. Super.
Ja, schon sehr, sehr
dunkel. Das ist ein sehr leckerer, auch wenn wir ihn vielleicht nicht so nennen dürfen, Dark and Stormy. Super. Ja. Okay. Wetter Highballer, Wetter Highballer.
Genau,
Wetter Highballer.
Ja. Gut Freund.
Ja, ne? Könnte das sagen. Das stimmt sogar, weil.
Nachtrag.
Es gibt sogar, ich muss gestehen, ich war da. Es gibt die Highballer Association.
Jawohl.
Und bis jetzt ist da noch nicht viel passiert.
Ich will das jetzt
immer nochmal ändern, ja.
Wir sind also quasi on the record.
Jetzt
sind
wir genau, on the line. Setzen wir uns, aber bis Samstag schaffe ich es nicht. wir haben da, wir wollten natürlich über das Thema Highballs ganz viel erzählen und Rezepte und wie das muss, man will so viel und schafft das dann nicht. Es gibt schon die Domain, ich glaube www.highballerassociation oder highballer-association, guck mal noch.
.net.
Ah nee, oh, schön, das heißt glaube ich Highballer.net, ja, habe ich es genannt, weil das war noch frei. Ja. Ich fand das Wort halt Highballer so cool. Wir haben es Highballer.net genannt. Im Moment ist das nur ein Aufruf für eine Mailingliste. Man kann
ein schöner Korean News.
Hallo, ja, so höre ich da Kritik?
Das habe ich nein, niemals.
Bauer. Wer das hört, dem sei empfohlen, highballer.net, und dann landet man auf so einer komischen suspekten Mailingliste, und dann kriegt man nämlich E-Mail, wenn es losgeht, und irgendwann legen wir los. Habe ich mir jetzt selber noch Druck gesetzt, ja.
Sagen wir doch mal vor Ende 2015.
Vor Ende 2015, das unterschreibe ich sofort. Ich dachte, du sagst jetzt vor Ende 2014,
der ja, ist das wird schwierig, das wird schwierig.
Nein,
das machen wir. Nee, Anfang nächsten Jahres so mal loslegen.
Genau. Bauer baut die Webseite.
Webseitenbauer, passt.
Genau. Sehr gut. Sehr gut.
Okay.
Okay, also highballer.net, wer die Bar besuchen will und sich das mal anschauen will, Boilerman Bar in Hamburg, Eppendorfer Weg 211, boilerman.de. Ja, und ansonsten, wie gesagt, weg von den Longdrinks hin zu Highballs. Nichts spricht gegen gute Longdrinks, wir verkaufen so im Delio auch nur. Wichtig ist das Mischungsverhältnis, wie ja schon beim Gin & Tonic. Jetzt kann man sich überlegen, ob man einfach mehr Gin reinmacht oder weniger Filler oder wie auch immer. Wichtig ist nur nicht so viel.
Also gleiche Glasgröße, aber einfach mehr Gin.
Das machen wir hier, ja. Das machen wir hier alle Longis mit 6cl.
Ja. Weil sonst. Deshalb einmal eine Frage auf. Ist da nicht schon was? Nein, das ist falsch. Glas passt schon.
Verstehe. Okay, also dann bis zur nächsten Woche.
Wir jetzt ein großes Cheers, liebe Bildungstrinker.
Wir haben gar nichts getrunken diese Folge. Außer Kaffee.
Müssen wir vielleicht noch ändern.
Vielleicht den Johnny Walker Black Label mit so, oder?
Okay.
Lustig. Also, wir sagen Tschüss und trinken jetzt.
Cheerio.
Cheerio.